Wir haben den September hinter uns gebracht und wie wir alle wissen, ist es nicht unbedingt immer der beste Monat, aber diesmal lief es nicht schlecht. Darüber, über viele andere Sachen sprechen wir mit Mirko oder spreche ich mit Mirko. Hi, schön, dass du wieder Zeit gefunden hast.
Moin, ja, wird wieder Zeit und ich bin froh, dass der September rum ist, sagen wir mal so.
Das Jahr, aber wir haben gerade drüber gesprochen, was ist der beste, was ist der zweitbeste September überhaupt? Du hast mich korrigiert, es war der zweitbeste, letztes Jahr lief es noch einen Tick besser mit 7% ab im Bitcoin. Diesmal sogar immerhin 5% dafür, dass wir sonst im September eher stärkere Minusbeträge stehen hatten, muss man sagen, nochmal mit blauem Auge davon gekommen, oder?
Ja, definitiv. Also man hätte ja auch im September mit einer stärkeren Korrektur rechnen können. Auf der anderen Seite haben aber auch sehr viele natürlich auf die Zinswende gehofft, über die wir jetzt gleich nochmal sprechen. Das ist ja jetzt die zweite Phase, in der die amerikanische Notenbank wieder die Zinsen nach unten gedreht hat. Macht natürlich Hoffnung jetzt für den Oktober, für das Q4, auf das alle so sehnlich warten. Das ist aber auch ein Problem, ne? Wenn alle warten auf etwas und alle wollen,
ist es hier schon investiert, weil man möchte, dass es ja weiter hochgeht, erfahrungsgemäß.
Absolut. Also wir hoffen mal, dass die Vergangenheit sich hier bestätigt. Der Oktober immer der stärkste Monat und da war es zuletzt ja wirklich sehr stark. Und der Auftakt ist schon mal nicht schlecht.
Da kann man drauf warten, ganz genau. Aber jetzt schauen wir mal, bevor wir wieder Bitcoin-Thema weitermachen, bleib erstmal bei der Zinssenkung. Und das war ja so der erste Punkt. Wir haben, ich glaube, letztes Jahr die letzte Zinssenkung in den USA gehabt. Dieses Jahr die erste. Der Markt hätte schon danach gelächzt. Der Donald Trump hätte wahrscheinlich sonst Sodom und Gomorra geschrien. Aber wir haben es immer hinbekommen. Also die USA hat die erste Zinssenkung vorgenommen dieses Jahr. Und das war ja im Markt erstmal eine Erwartung. Deswegen ist der Markt nicht zu stark, glaube ich, darüber eingegangen. Viele gucken jetzt, was passiert denn jetzt noch? Kommt noch eine? Kommt noch zwei, weil wir haben noch zwei Sitzungen vor uns. Und das wird, glaube ich, spannend.
Das wird spannend, unter der Annahme, dass wir auch Daten bekommen. Es ist ja jetzt heute Nacht dann entschieden worden, Shutdown in den USA. Vielleicht, wenn ihr das Video seht, ist es auch schon wieder vorbei. Das ist ja immer nur eine kurze Phase, in der sich irgendwie die Regierung dann ja quasi abschaltet. Und tatsächlich auch die statistischen Daten sind dann eventuell vielleicht gar nicht mehr verfügbar für uns. Ich denke schon. Aber die Daten werden uns da auch weiter Aufschluss geben, ob es weitere Zinssenkungen gibt. Ich glaube, das Allerwichtigste an diesem aktuellen Zinsumfeld ist zu verstehen, wenn man jetzt vor einem Jahr schaut, da wurden die Zinsen gesenkt in eine Phase rein, in der die Inflation nach unten tendiert hat, in der der Arbeitsmarkt noch wesentlich stärker war. Jetzt kommt die Zinssenkung auf Reaktion eben eines schwächeren Arbeitsmarkts in den USA. Sollte der aber nicht komplett wegbrechen und danach sah es jetzt zumindest mal mit den ersten Daten aus, dann ist es gut. Denn dann kann man weiter auch Zinsen senken, um ja einfach schon mal proaktiv zu gucken, dass man nicht in Gefahr läuft, nachher höhere Zinssenkungen zu machen. Du weißt selber, wenn man dann mit 100 Basispunkten runtergeht, dann ist Panik im Markt. So dass ich glaube, wir sehen nochmal 2x25 runter, wenn es die Daten hergeben. Dafür darf aber die Inflation in keinem Fall nochmal deutlich stärker ansteigen. Es gibt immer noch das Thema Zölle, was da ein bisschen drüber schwebt über den Daten, aber das ist mittlerweile auch schon viel eingepreist. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es sieht wirklich gut aus. Das könnten angenehme Zinssenkungen sein, aber definitiv aus einem schlechteren Grund noch als im letzten Jahr.
So, du hast ja schon angesprochen, die Arbeitsmarktzahlen sind entscheidend, wie es da weitergeht. Shutdown hast du auch angesprochen. Ich habe gerade mal geguckt, wie es in der Vergangenheit war. Shutdown und Arbeitsmarktzahlen. Hat dann das Büro dementsprechend diese Zahlen bereitstellt, geliefert oder nicht? Das war in der Vergangenheit dann nicht der Fall. Das heißt, wenn wir eben diesen Shutdown für längere Zeit haben, werden wir erstmal etwas im Ungewissen bleiben, weil wir eben nicht wissen, ja, Moment, meine Arbeitsmarktdaten sind wichtig für die nächste Zinssenkung. Wir wissen nicht, wie der Arbeitsmarkt da ist. Also was passiert denn jetzt wieder? Und Unsicherheit mag der Markt nicht unbedingt. Und dann schauen wir mal, wie der Bitcoin-Markt darauf reagiert. Du hast im Vorgespräch mir kurz gesagt, manche Märkte haben sich eigentlich ganz gut im Shutdown verhalten. Bei Bitcoin war es meistens nicht ganz so der Fall.
Genau, also der letzte Shutdown, den hatten wir 2018, ironischerweise auch unter Trump. Der lief 35 Tage und in der Zeit ist Bitcoin, glaube ich, bin jetzt auch nicht 100% sicher, 6% runtergegangen. Aber ist jetzt auch nicht dann der Fingerzeig, dass das wieder passieren muss. Wir haben gesehen, dass aber in 85% der Fällen eines Shutdowns, es gab 22 Shutdowns, im Durchschnitt haben die 8 Tage gedauert, also wie du siehst, nicht so lang. Unter Trump weiß man es nie. Aber das hat dem Markt nie geschadet. Der Aktienmarkt hat in der Phase stark performt und Unwissenheit kann manchmal auch ein Segen sein, denn dann kommt auch nichts. Ja, also wenn nichts kommt, dann kann der Markt sich seine eigenen Fantasie basteln und das wird er hoffentlich auch tun. Wie gesagt, die erste Marktreaktion auf den Shutdown war tatsächlich erstmal Kurse gehen hoch, sowohl bei Krypto als auch, wenn man sich Futures anschaut, bei den Aktienmärkten. Jetzt nicht explosiv, aber es juckt halt dann auch keinen. Ja, es ist immer viel Säbelrasseln, es ist ja auch Machtgeplänkel. Der Shutdown wird irgendwann nicht mehr sein und dann vielleicht auch schon morgen, man weiß es ja nicht.
Vielleicht, bevor wir jetzt gleich uns noch wirklich dem Thema Bitcoin, Oktober, was spricht vielleicht noch dafür widmen, will ich ganz kurz eine kleine Werbung in eigener Sache einspielen. Am 30.09., also wir drehen heute am 1.09., live geht's ein paar Tage später, aber am 30.09.
drehen wir.
1.10. Verzeihung, natürlich, ging bei Bison auch 8 neue Coins live, Tron, Haldera zum Beispiel, da sind einige Floki Gala mit dabei. Einfach, es wird stetig ansteigen, wir werden nie die Börse sein mit 500 verschiedenen Coins, aber wir müssen halt immer gucken, dass wir regulatorisch und auch die Verwahrung sauber darstellen, deswegen sind wir manchmal etwas langsamer. Mir wurde zugesagt, das nächste Update wird vielleicht gar nicht mal so lange auf sich warten, dass die nächsten Coins weiterhin dazukommen. Es sollte übersichtlich bleiben, aber trotzdem für jeden genügend Auswahl dabei sein. So, Oktober. Wir haben gerade uns vor dem Button drücken Aufnahme den Markt mal angeschaut und merkt, oh, es geht ja wieder jetzt hoch, komischerweise. Also historisch war der Oktober einfach immer der Bitcoin, der Kryptomonat. Und ja, Muster sind sehr häufig wieder, ja, dass sie sich wiederholen, nicht hundertprozentig gleich, aber die Hoffnung im Markt ist sehr, sehr stark, dass es diesmal wieder so sein wird.
Ich sag mal so, wenn man sich den aktuellen Markt anguckt, und deswegen war auch die Einleitung von mir mit der Zinswende wichtig, wir haben eine Zinswende unter einem anderen Umfeld. Die letzte war ein bisschen entspannter, wir hatten ein gutes Jahr, in dem aber dann gar keine Zinssenkungen mehr kamen. Jetzt müssen wir halt abwarten, was die Daten uns hergeben. Ich bin trotzdem der Meinung, und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Erkenntnis, bei Gefahren, die es natürlich gibt und bei Forecasts und Schätzungen von Experten, da geht ja alles weit auseinander. USA geht in eine Rezession, geht doch nicht in eine Rezession. Viele sprechen auch von einem verlängerten Zyklus im Kryptomarkt. Und ich sag auch, es zieht sich so lange weiter, wie der Markt positiv läuft. Und wir sind Fakt jetzt in einem bullischen Markt. Auch wenn es sich so anfühlt für die meisten, das Interesse ist auf einem Tiefpunkt. Niemanden juckt, was eigentlich an den Märkten, sowohl Aktien als auch Krypto, passiert. Und trotzdem steigen die Märkte. So, und das ist erstmal der Fakt. Solange wir höhere Hochs erreichen und höhere Tiefs, also genau, dass die Tiefs nicht so nach unten tendieren, dann ist das für uns weiter ein Bullenmarkt und da sollte man nicht unbedingt gegenwetten. Man sollte aber einfach wachsam sein, glaube ich, meiner Meinung nach, dass sich irgendwann natürlich das auch mal drehen wird. Stand jetzt, die Daten sind gut genug, dass diese Party weitergeht. Ich glaube aber nicht so explosiv, wie es dann vielleicht im letzten Jahr der Fall war. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Gegenteil eintrifft und wir gehen wieder komplett steil nach oben, das Interesse kommt zurück. Aber dann glaube ich auch, dass wir dann auch dem Zyklus-Top wahrscheinlich ein großes Stück näher kommen. Also je langsamer, desto besser ist es eigentlich für diejenigen, die einfach regelmäßige Anstiege sehen wollen. Die, die jetzt richtig Gas geben wollen und auch bei den Altcoins richtig Party sehen wollen, die sollten darauf hoffen, dass jetzt die Kurse explodieren und die Leute zurückkommen.
Zu den Altcoins kommen wir gleich. Davor mal anlassbedingt, ja, wir haben Wiesen und Vasen. Wir haben immer wieder natürlich auch die Beschwerden, oh, Bierpreise gehen so hoch. Jetzt fragt euch sicherlich, wie kriegt ihr jetzt von Bierpreisen die Kehrtwende zum Kryptomarkt? Ganz einfach. Aber insgesamt muss man feststellen, es war immer schon so, der Maß Bier oder die Maß, der Maß, je nachdem, ist vergleichbar mit einem Kasten hochwertigen Bier. Das war immer schon so. Ich habe mir mal eine Grafik zusammengebastelt, wo man sehen kann, das heißt, in Euro gesehen ist halt der Preis immer wieder schön nach oben gestiegen. Wir haben hier mal eine gewisse Zeit gehabt, wo wir einfach durch Corona keine Preise gesehen haben. Da gab es zwei Jahre lang keine Oktoberfeste. Aber wenn man das Ganze halt langfristig mal in Bitcoin betrachtet, ja, 2010 hätten sich halt geärgert, wenn man 170 Bitcoin für ein Maß ausgegeben hätte. Aber auch da sieht man, wir haben ein einziges Mal ein Jahr gehabt, hier irgendwo, wo es dann doch mal so ein bisschen der Preis im Bier gerecht nach oben gegangen ist, weil es halt Bitcoin extrem schlecht gegangen ist. Aber langfristig muss man halt sagen, ist Bitcoin-Inflationsschutz, ja, nein, ja, zumindest gemessen an den Preisen im Bierzelt, wird es immer günstiger. Letztes Jahr wären es 0,00242 Bitcoin je Maß gewesen und dieses Jahr circa, ich habe es vor einer Woche gemacht, das Ganze, bei 0,00148. Also grundsätzlich scheint es irgendwo doch eine inflationäre Schutzwirkung zu haben, das an alle, die einfach langfristig am Markt dabei sind und eben nicht nur auf den Oktober hoffen wollen.
Ja, ich meine, also die Grafik zeigt ja eigentlich ganz deutlich, man muss dazu auch sagen, Bitcoin 2010, natürlich diese krassen Steigerungen, die sind jetzt vorbei. Diese Kurve wird ja auch tendenziell flacher. Das ist auch okay, aber genauso könnte man hier den S&P 500 drauflegen im Schnitt oder, weiß nicht, All World ETF. Da ist dann nicht ganz so eindrucksvoll, weil die Steigerungsrate dann über diese ganzen Jahre, die 15 Jahre, nicht so krass war wie bei Bitcoin. Aber ich glaube, das ist echt wichtig zu verstehen. Ich sage immer, man kann zwei Sachen mit Geld machen. Man kann es ausgeben und das ist auch völlig fein, sich da beim Oktoberfest die Maß reinzuknallen. Das habe ich auch gemacht. Aber es ist auch wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass man das Geld auch investieren kann. Und für eine Sache muss man sich entscheiden, denn irgendwo hinlegen, das macht halt keinen Sinn, weil dann wird das Geld entwertet. Ich glaube, Inflation ist so präsent wie noch nie bei den Leuten da draußen. Umso interessanter eigentlich, dass sich auch niemand für Geldanlage interessiert.
Gerade die Inflation muss jeder merken. Energie kam ein bisschen runter, habe ich gehört. Gestern gab es neue Zahlen in Deutschland, aber Nahrungsmittel sind wieder die neuen Höchststände der Inflation in Deutschland angekommen. Also Inflation ist wirklich was jeder da draußen spürt und die wird halt nie wieder weg sein. Die war schon immer da, nur irgendwie ist jetzt einfach präsenter, mehr markant, weil man halt bei jedem Supermarkteinkauf stärker spürt, als es häufig früher vielleicht der Fall war für einige von uns. Wir hatten vorher schon gesagt, oder du hast vorher schon gesagt, Altcoin-Season. So, jetzt haben wir ja zwischendrin mal im September durchaus das ein oder andere helle Leuchtfeuer am Altcoin-Markt gesehen, aber mehr als so ein Feuer war es halt häufig nicht. Es wurde dann auch relativ schnell wieder gelöscht. Es gab wieder so neue Narrative. Wie hast du den Monat denn erlebt? War das für dich schon so ein erstes kleines Altcoin-Seasonchen, was wir zwischendrin mal gehabt haben, oder ist es nur ein Vorgeschmack?
Ja, es war eine Season, wenn man so will. Ja, wenn man sich den Altcoin-Season-Index anschaut, der misst ja eigentlich immer nur von den Top 50 Coins die Performance gegenüber Bitcoin. Und wenn der im positiven Bereich ist und der war im Altcoin-Season-Bereich über 90 Tage, dann weiß man, über die letzten 90 Tage sind die Altcoins stärker gelaufen als Bitcoin. Und ich sage jetzt erstmal die Altcoins. Hier ist es total wichtig zu verstehen, dass Timing alles ist. Wer also vor 90 Tagen gekauft hatte, dann entsprechend im richtigen Zeitpunkt auch wieder verkauft hat, der wird die Gewinne mitgenommen haben, der wird was erlebt haben. Und wir hatten auch noch dazu im September das erste Mal auch wieder Narrative, die hochgehen. Ja, Geschichten, neue Geschichten, wir sprechen gleich nochmal darüber. Dezentrale Börsen von CZ Binance, dem Ex-Binance-CEO, der hat ja auch wieder ein neues Projekt, was er da jetzt dann bewirbt, sage ich jetzt mal, was durch die Decke gegangen ist. Aber, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, die Halbwertszeit dieser Steigerungsraten sind sehr, sehr kurz. Und deswegen sage ich auch immer, das A in Altcoin steht genau deshalb für aktives Handeln, weil es nicht mehr so funktioniert wie in der Vergangenheit. Ein paar Altcoins kann man auch über einen langfristigen Zeitraum anlegen, klappt aber eben nicht. Wer hier hofft, ein Jahr und dann ist steuerfrei, den muss ich enttäuschen. Lieber aktiv sein, das ist wesentlich erfolgreicher. Und man sieht das, also selbst diese kleinen Trades wie Asta, wo wir gleich nochmal sprechen, das ist ein kurzer Zeitraum, wo es dann richtig abgeht, dann wird wieder abverkauft. Und deswegen fühlt sich das für die meisten auch so beschissen an, dieser Markt. Weil du hast eine Steigerung, denkst so, yes, 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 aber in der Summe geht es dann doch wieder mit einem tieferen Tief rein. Und das gilt vor allem für die alten Altcoins, also die Coins aus den alten Zyklen. Und du hast noch eine Grafik mitgebracht, das Thema ETF, da wirst du ja wahrscheinlich noch was zu sagen.
Da kommen wir gleich dazu. Erstmal bleiben wir noch bei den Altcoins.
Das ist ja das neue Narrativ, jetzt sagen wir noch für den Oktober. Aber dann sag du erstmal was, bevor ich mich hier komplett verliere.
Ja, also ETFs kommt auch auf jeden Fall dran, weil da warten ja auch viel drauf, wann kommen jetzt die neuen. Aber davon noch mal ein bisschen zum Thema Altcoin-Season. Natürlich muss man sagen, bei dem Index, den du angesprochen hast, für mich noch wichtig, ich kenne den, ja, aber ich habe noch nicht genau nachgelesen, die ganzen Stablecoins sind da rausgerechnet, hoffe ich mal, oder?
Ja, natürlich, die haben ja
weil keine Steigerung. Das Schlimme dran, weil die explodieren ja, die buben ja, dadurch, dass jetzt eben der Genius Act, genial für die Amerikaner, weil sie jetzt anfangen, Baumwolle nicht mehr physisch oder digital zu exportieren, also den Dollar, der ist ja auf Baumwolle gedruckt. Das ist ein wichtiger Punkt und lass uns dann wirklich mal bei diesen Narrativen bleiben. Also man hat festgestellt, es gab früher mal diese Hyperliquid, die erste große dezentrale Plattform, wo gerade Purpose Trading, also Future Trading, sowas in die Richtung, sehr stark gehypt wurde, eine sehr coole von der Funktionalität her Plattform, die zeitweise auch bei den Top 10 insgesamt Börsen, zentral, dezentral vom Handelsvolumen gelistet war. Und viele haben sich halt gehofft, oh, da war ich nicht dabei, jetzt gab es Aventis, jetzt gab es Asta, also zwei neue ähnliche Plattformen. Aventis hauptsächlich auf Base gestartet, sehr stark von Coinbase gehypt, in Anführungszeichen, und ganz klar Asta sehr stark mit bis zu 1000% und mehr Gewinn in kürzester Zeit eben vom ehemaligen Binance-Gründer. Und das war ein Narrativ, wo man halt gesehen hat, man musste halt erkennen, dass das schon läuft und sich vielleicht auch nach ein, zwei Tagen noch reintrauen. Dafür gibt es halt viele alte Narrative, die immer noch nicht ins Laufen kommen. Also Sachen wie Metaverse-Narrativ. Ich weiß nicht, hast du diesen Zyklen, hast du davon gehört?
Das ist alles was von alten Zyklen. So auch AI kannst du denken, oh, wäre leicht zu spielen, aber man merkt halt, im Crypto-Space bringt es halt auch nichts. So diese ganze AI-Geschichte, da ist noch nichts Nachhaltiges dabei. Ja. Und da muss man einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ich glaube, ich hatte das im letzten Video auch schon. Die größten Narrative sind eigentlich die, die den Markt manipulieren. Nämlich Buyback, ja, ist das große neue Thema. Aktienrückkaufprogramme, wenn du so willst. Unternehmen, also ich sage jetzt auch extra Unternehmen, diese Krypto-Unternehmen haben nämlich angefangen, ihre eigenen Coins zurückzukaufen, Mechanismen zu entwickeln, um die Angebotsseite zu reduzieren oder zu stabilisieren, gleichzeitig vielleicht aber auch die Nachfrage ein bisschen zu erhöhen. Denn alle Projekte haben das gleiche Problem. Wir sitzen gerade in einem Markt, in dem wir unter uns sind. Ja, da kommt kein Neuer dazu. Das heißt, das ist wirklich PvP, Spieler gegen Spieler. Hier geht es darum, wer macht den besseren Trade, und das Geld wandert eigentlich nur von links nach rechts. Und das muss man wirklich verstehen. Und wenn du dann es schaffst, die Angebotsseite zu manipulieren, wie bei OKX, wie bei allen Coins von Börsen, die haben das alle gemacht, und das hat Binance ja schon ewig gemacht, dieses Burning, dass man einen Teil des Quartalsgewinns nimmt und dann eben ein Burning vom BNB betreibt. Das ist ja der Grund, warum der Binance Coin schon über so viele Jahre immer wieder auch Outperformances gegenüber Bitcoin schafft. Und die sind jetzt auch über $1,000 gegangen. Also da ist, glaube ich, ganz klar zu verstehen, wer begreift, wie dieser Markt funktioniert, kann davon auf jeden Fall profitieren. Und Problem an der Sache ist allerdings, viele dieser Effekte sind nur kurzfristig. Und auch hier wieder, kurzfristig ist es ein guter Trade, langfristig muss die Rechnung aber nicht aufgehen. Also lasst euch da an der Stelle nicht verarschen. Aber wenn ihr glücklich seid, dass ihr da früh genug beim Projekt dabei wart, die dann mit solchen Buybacks oder sowas ähnlichem anfangen, dann guckt, dass ihr auch die Ausstiegszonen für euch findet.
Also hier mal gerade ein Beispiel, du hast den Coin von OKX, also OKB, angesprochen. Der war ja lange Zeit gefühlt, schaust du jetzt auf dem Chart, weil es extrem nach oben gerissen ist, irgendwo vor sich hingedümpelt. Und hier kam dann die Meldung, oh, sie machen einen großen Buyback, also Coin-Rückkaufprogramm. Und man sieht halt, dieser Coin war damals bei irgendwo $46 und ist dann in der Höchstständen auf $254 hochgepumpt für einen Coin, wo sich davor kaum jemand interessiert hat, für eine Blockchain, die so gut wie tot ist. An sich sollte das der Coin für die Blockchain vergleichbar mit Base sein, aber irgendwie tummelt sich da keiner auf dem dezentralen Bereich da runter. Ja, es kam wieder runter, aber trotzdem 190 von irgendwie $49. Also
das, genau, ist ein Wahnsinn. Das ist einfach Markteffekt. Und was auch viele nicht verstehen, einige Projekte haben auch super große Kontrolle über das Angebot. Ja, das heißt, die können auch sehr gut kontrollieren, so wie gehe ich jetzt hier mit den Market Makern rein, wie kann ich hier nochmal ein bisschen auch was erwirken. Also es ist echt wichtig zu verstehen, dass da nicht alles heiti-teiti und wir freuen uns alle und tanzen im Kreis, alles wird gut. So ist es nicht. Das ist ein richtig harter Markt, in dem man definitiv Chancen hat, aber wenn man einfach ein passiver Investor ist, dann ist man in diesem Markt verloren, weil man eben passiv Altcoins, und ich rede nicht von allen, es gibt auf jeden Fall auch Ausnahmen, aber passiv funktionieren die wenigsten Altcoins. Trotzdem, es gibt ja noch einen anderen Fingerzeig neben spannenden Narrativen und Marktmanipulationen, ETF.
Genau, da kommen wir jetzt zu der Grafik, die ich mal durch Perplexity habe erstellen lassen, also nicht ich selber, sondern ich habe mal die verschiedenen Meinungen und Marktmeinungen von verschiedenen Analysten, da ist ja auch Bloomberg Reuters aktiv, auch andere Meinungsgeber, mal zusammenfassen lassen, wie wahrscheinlich denn welcher ETF-Zulassung in welchem Zeitraum eingesehen wird. Und da sieht man eigentlich, dass schon für dieses Jahr eigentlich durchaus noch mit Zulassung gerechnet wird. Ganz klar, XRP, Solana ist die Hoffnung da, aber auch so ein bisschen die Hoffnung gegen Ende des Jahres sogar ein Polkadot. Bei anderen ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer. Aber hier sind durchaus auch Dogecoin, da ist ein Litecoin, da ist ein Cardano noch im Rennen. Also, und wahrscheinlich auch, was ja nicht drin ist, neue Ethereum-ETFs mit Staking. Und man merkt so langsam, du hast vor einigen Drehs mal gesagt, die Welt wird sich später mal Bitcoin, dann eben Coins mit ETFs und dem Rest irgendwie aufsetzen. Und die letzte 13F-Meldung von vielen ETF-Gesellschaften hat gezeigt, dass unglaublich viele ETFs bisher immer noch in Privathänden sind. Man könnte sich ja wundern, warum gehen jetzt zum Beispiel die Downloadzahlen von Coinbase, von OKX, von Binance und so weiter in den USA vor allem nicht nach oben, weil dort ganz viele Anleger den einfachen Weg gehen, Dinge als ETF kaufen. Und ich glaube, viele Private sind schon am Markt. Wir sehen es noch nicht so einfach wie früher, weil viele in den ETF reingeflossen sind. Und diese Coins könnten dann eben wahrscheinlich auch weitere Zuflüsse davon bekommen. Und hier sind doch welche dabei, wo ich sagen muss, bin gespannt, weil gleich am Anfang geht es da deswegen nicht durch die Decke. Haben wir mit Ethereum ETF gesehen. Aber dann die Möglichkeit ist wieder ein Pluspunkt für diese Coins für mich zukünftig.
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist es ein Ritterschlag, ja, genauso wie damals der Bitcoin-ETF und Ethereum-ETF. Es ist ein Fingerzeig, dass man erstmal sagt, guck mal, institutionelle Anleger haben ab diesem Zeitpunkt die Chance, überhaupt in diese Coins zu investieren. Und genau darum geht es, was ich da auch erklärt hatte. Wir haben durch die ETFs ja sowieso schon diesen Stopper bekommen. Ja, Bitcoin und Ethereum, immer mehr werden über klassische Broker das hier aufsammeln. Das ist dann halt einfach der Prozess, ist gelebt, und die Broker freut es ja letztlich auch, dass sie da gute Abnahme noch finden. So, deswegen haben es halt Kryptobörsen teilweise ein bisschen schwieriger, aber das ist halt auch eben je nach Anleger unterschiedlich. So, dann kommt aber die nächste Klasse, und das sind jetzt wirklich dann die klassischen Altcoins für mich. Das ist dann XRP, Solana, Polkadot, Litecoin. Die haben alle ihre Deadlines jetzt im Oktober. Das ist die letzte Deadline, wo die SEC entscheiden muss, kommt dieser ETF, ja oder nein? Und du hast ja in der Grafik, sieht man ja deutlich, wie hoch die Experten die Wahrscheinlichkeit auch einschätzen. Und ich gehe da auch mit. Ich bin sehr sicher, dass diese Altcoin-ETFs kommen werden. Die SEC hat sich in den letzten Monaten, seitdem auch der neue Chef da ist, der fast jede Woche irgendwas pro Krypto raushaut und die Regulierung geht genau in diese Richtung. Es wäre mega überraschend, wenn diese ETFs jetzt nicht kommen würden. Heißt aber auch nicht direkt, dass man glauben muss, hier News sind da und dann explodieren die Dinger. Es könnte auch ein Sell-the-News sein, weil man weiß, es kommt. Man wird dann auch das erste Mal Zahlen sehen, ja, wie viel fließt in so ein ETF rein. Und erinnert euch alle mal an Ethereum, ganz schlechten Zeitpunkt auch damals, ehrlicherweise im Sommer mit dem Start des ETFs. Aber wenn da die Nachfrage nicht kommt, dann kann da auch erstmal eine Ernüchterung reinkommen. Heißt aber auch wiederum, auch hier wieder Ethereum als Beispiel, es wird dann der Zeitpunkt kommen, wo vielleicht der eine oder andere Coin von institutionellen auch wirklich als gut genug anerkannt wird und das wird den Markt dann nochmal richtig spannend machen. Dann sind wir bei dieser Klassengesellschaft, Bitcoin, Ethereum, dann eben alle Altcoins mit ETFs und danach kommt erst dieser Gulag, dieser PvP-Bereich, in dem wir uns gerade immer noch befinden und der, liebe Leute, ist nur was für die aller wirklich heißesten Zocker, weil ihr müsst euch einfach auskennen, was da passiert. Ja, das heißt eben dieses Spray and Pray und irgendwie wird das schon gut, das klappt halt dann nicht mehr. Die ETFs werden das aber auch ändern. Also ich bin gespannt auf die Performances gerade von den ETF-Coins dann.
Ja, vor allem, wie gerade angesprochen, wir glauben immer alle dann, die Instis greifen bei den ETFs zu, aber es zeigt momentan, diese 13F, momentan sind auch viele private und das wird ja das Spannende. Ja, wo sind denn die? Weil ich glaube nicht, dass die ganzen Vorgesellschaften, die Vermögensverwalter, die Staatsfonds, Pensionskassen sich die Mühe machen, die Erlaubnis zu erhalten, das zu tun und es dann doch nicht tun. Aber man merkt, ich glaube, da dauert es einfach länger, als wir alle glauben, nicht. Das heißt, sie können es jetzt machen, sie tun es auch sofort, weil noch sind sehr viele Private. Und das ist so der nächste spannende Punkt für mich. Kommt jetzt der Oktober oder wann kommen eigentlich die Instis dazu? Weil da kommt wieder frisches Geld dazu. Und man kann sagen, was man will, weil viele Urgesteine aus dem Kryptomarkt sagen, ja, das große Kapital, total doof, weil die zocken ja damit herum. Aber wir brauchen halt neue Gelder, damit der Preis steigt. Wir brauchen neue Nachfrage mit dem gleichen Angebot, nur dann kann der Preis steigen. Und wenn halt nicht nur die Privaten ihre ETFs schön brav kaufen in den USA, sondern eben auch die Instis stückchenweise mehr reinfließen, dann wird's spannend. Und ich glaube, dann wird's richtig knallen.
Ja, also richtig knallen, schauen wir mal. Aber ja, also ich glaube, es ist einfach gut zu sehen, dass diese Möglichkeit dann besteht. Und was der Markt dann daraus macht, macht der Markt. Das kann ja eh keiner prognostizieren. Ich wünsche uns allen, dass wir dieses starke Q4 erleben. Allein schon vielleicht als deutliches Zeichen, vielleicht auch für Exit-Szenarien. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich habe meine Ethereum-Position bei 4,5. 4.000, 4.500, das erstmal auch angefangen, ein bisschen abzubauen, einfach für mich als Exit-Szenario. Ich will in diesem Markt auf alles vorbereitet sein, ja. Meine Altcoins handle ich eh die ganze Zeit sehr aktiv. Da habe ich auch richtige Scheiß-Trades dabei in diesem Jahr, muss ich mal ganz deutlich sagen. Aber auch richtig gute. Aster war zum Beispiel einer davon. Und in der Summe ist es trotzdem aber so ein erschöpfender Markt. Und deswegen wünsche ich da wirklich jedem, dass wir da diese Hochs sehen. Denkt nur dann auch dran, was kommt dann. Ja, weil wenn ihr immer nur Screenshots von den Portfolios macht, dann habt ihr da auch nie Gewinne realisiert. Also nehmt euch da wirklich ein Herz und seid in dem Markt dabei. Also ignoriert nicht, dass wir in einem Bullenmarkt sind. Seid aber vorsichtig genug zu wissen, irgendwann wird es halt auch drehen. Und da sollten die Ausstiegsszenarien auf jeden Fall mal zumindest mal im Kopf sein.
Das ist wichtig, weil sonst sitzt man wieder im nächsten Winter, wenn er dann kommt und hofft auf den nächsten Uprun. Und wir wissen, viele ganz alten Coins schaffen es halt nicht mehr auf alte Stände. Nee. Und gerade so einen ganz alten Coin, hast du gerade angesprochen, sehen wir auch hier auf Polkadot, soll es ja auch einen ETF geben. Da habe ich noch ganz kurze Nachricht mitgebracht. Bisher war ja Polkadot komplett inflationär. Da gingen im Jahr circa 120 Millionen Dots raus an die Staker. Und jetzt hat man sich hier drauf geeinigt, dass man zukünftig sagen möchte, wir wollen eine Obergrenze. Und oh Wunder, die Zahl 21 scheint im Kryptomarkt sehr gut zu gefallen. Die Obergrenze wurde auf 21 Milliarden Bitcoins festgelegt. Soll einfach heißen...
Nicht Bitcoin.
Ja, schön wär's. 21 Milliarden Dot festgelegt. Das heißt, wir sind momentan bei 1,61 Milliarden Dot. Und wenn wir so weiter 120 Millionen pro Jahr ausgeben würden, wären wir 2040 bei 3,4 Milliarden. Durch diese Änderung werden wir eben im Jahr 2040 nur bei 1,91 Milliarden sein. Also man versucht wirklich den Supply, der neue zukommt, extrem zu senken. Der Kurs von Dot hat es überhaupt nicht interessiert bisher. Aber das finde ich mal so eine Nachricht am Rande, das zumindest mal zeigt, man kann auch aus so einem Coin, der extrem inflationär ist, wenn die ganze Community mitstimmt, was anderes machen. Jetzt fehlt halt immer noch die große Anwendung auf der ganzen Chain, weil irgendwie da passiert zwar Entwicklerseite scheinbar recht viel, aber man hört recht wenig, auch marketingtechnisch recht wenig und auch wenig Produkte, die dann wirklich gebraucht werde. Und das braucht einfach eine Chain, sonst bringt nichts.
Das ist so. Das ist so. Und ich glaube, das hat eine Binance-Chain immer verstanden. Ich meine, unabhängig davon, dass durch die Buybacks da immer auch ein Nachkaufdruck steht. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist das, was jedes Projekt jetzt verfolgen wird, nämlich zu gucken, dass die Angebotsseite irgendwie so verändert wird, dass das einfach ein attraktives Projekt auch ist. Das ist aber dann auch nicht die Lösung, die Rettung für jeden Coin. Ja, für manche kommt es auch tatsächlich zu spät. Ich bin jetzt auch nicht im Team, der sagt, Polkadot wird ein neues Allzeithoch sehen. Ich bin schon davon überzeugt, dass gerade auch mit solchen Mechaniken da ein bisschen geholfen werden kann, dass auch in der Altcoin-Season auch mal ein Polkadot mitläuft. Aber es gibt da meiner Meinung nach einfach dann bessere Projekte. Und ja, ich habe immer so eine Grafik, die zeige ich ab und zu. Im letzten Video habe ich mal so einen Schnelldurchlauf gemacht. Welcher Coin wird überhaupt noch ein Allzeithoch schaffen? Und es gibt eine ganz einfache Faustregel. Ich meine, wenn da steht -99% oder -90%, dann brauchst du eine so hohe Vervielfachung, um überhaupt wieder in den positiven Bereich eines Allzeithochs zu kommen. Das werden die meisten halt einfach nicht schaffen. Ist ja auch nicht schlimm. That's life. Ja,
vor allem Allzeithoch heißt für mich immer, schau bitte an, wo war damals die Marktkapitalisierung von diesem gesamten Coin.
Absolut. Und
dieses Allzeithoch, wenn sie das mit dem jetzigen Marktkapitalisierung schaffen wollten, hey, wie groß wäre die Marktkapitalisierung jetzt? Die wäre ja dann häufig immens, wenn ich schon sage, 120 Millionen Dots pro Jahr dazugekommen. Das sind also Überlegungen für jemanden, der an alten Projekten festhält und alte Allzeithochs nur sieht. Schaut euch bitte nicht nur die Allzeithochs an, schaut euch die damalige Marktkapitalisierung an und überlegt, was dieser Preis heute für eine Marktkapitalisierung sein würde oder müsste. Und sei dann ganz ehrlich, wie wertvoll wäre der Coin dann? Und ist dieses Projekt wirklich so wertvoll wie ein vergleichbarer Coin, der vielleicht neu rausgekommen ist, der jetzt schon so eine ähnliche Marktkapitalisierung hat? Und dann diese Vergleiche, nicht nur den Preis, sondern immer die Marktkapitalisierung dazu rechnen. Ja. Und dann wird man manchmal etwas ernüchternd draufschauen wahrscheinlich.
Da will ich auf jeden Fall noch eine Sache dann ergänzen, was halt auch so ein bisschen das Problem ist. Man möchte sich ja vielleicht auch nicht eingestehen, dass man keine gute Entscheidung getroffen hat. Das heißt, man ist im Minus, manche vergessen es einfach und lassen den Coin liegen. Auch schon mal ein Fehler, weil innerhalb eines Jahres kann man auch Verluste noch realisieren und geltend machen für die Steuer. So, wenn es über ein Jahr ist, dann geht das nicht mehr. Da muss man sich halt entscheiden, lasse ich laufen und hoffe, wieder noch in den positiven Bereich zu kommen oder nicht. Vergesst aber eine Sache dabei nicht. In der ganzen Zwischenzeit gibt es eben andere Projekte, die besser performen. Und selbst wenn man dann in dem Zeitraum nur Bitcoin gemacht hätte, wäre das auch wesentlich besser gelaufen, in Euro dann gemessen letztlich. Also Opportunitätskosten sind so wichtig und die Psychologie hier im Griff zu halten, absolutes A und O. Und da sage ich dann auch nochmal, wenn ihr dann euch sagt, ich habe da eh keinen Bock mehr auf die Altcoins, dann lasst es. Dann lasst es. Ich bin kein Bitcoin-Maximalist, bin Portfolio-Maximalist, aber wenn man passiv unterwegs ist, ist man mit Bitcoin-ETH am besten aufgehoben und beim Rest, good luck. Ja.
Das wird immer so ein typisch schönes Abschlusswort, was alles zusammenfasst, was ich hundertprozentig unterschreiben würde. Wenn ihr Altcoins macht, dann wisst, was ihr tut und seid dabei. Und wenn nicht, dann könnt ihr es auch liegen lassen und auch die nächsten 5 oder 10 Jahre sicherlich mit Bitcoin noch länger Spaß haben, glaube ich persönlich auch. Aber dann seid ihr einfach frei von den Gedanken und den Sorgen und macht es vielleicht etwas einfacher, das Ganze.
Ja, und die Chancen gibt's. Aber ja. Ich sage euch auch ehrlich hier von meiner Seite, es gibt so viel Insiderhandel da auch noch, unabhängig jetzt von diesen ganzen Mechanismen, die genutzt werden. Und wenn du die Informationen früher hast, dass so Asta jetzt den Mix hier auch mal gepusht wird von CZ oder was weiß ich, dann bist du eben dabei bei, weiß nicht, 600%, 1000% Steigerung. In der Regel sind erst die Leute dabei, wenn die 600% schon drin sind und dann ist die Luft nach oben vielleicht nicht mehr ganz so weit. Das ist halt leider immer sehr, sehr bittere Realität. Vor allem jetzt gerade in diesem sehr harten Umfeld.
Ich bin gespannt, ob wir in einem Monat von einem Oktober berichten können oder nicht. Ich drücke uns allen die Daumen. Ich hoffe, du gehst in der Zwischenzeit mal im Urlaub, Mirko. Das hofft dann der ganze Markt, weil das steigert die Chancen.
Hat nichts gebracht letztes Mal leider, aber ich bin zurück und dann steigt der Markt. Also ich glaube, es ist jetzt erstmal durch.
So, okay. Und wenn ihr bisher durchgehalten habt, ich habe es wieder am Schluss gesagt, natürlich Abo da lassen, schaut auch bei bitcoin2go.de vorbei, da kriegt ihr immer täglich schöne Artikel, wo ihr euch im Markt informieren könnt, wenn ihr nah dran bleiben wollt. Und dir, Mirko, bis spätestens zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut, Leute. Ciao.